NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Neue Satelliten für den Weltraum, neue Raumschiffe, neue Forschungsprojekte. Die Ideen und Pläne für die Zukunft der Wissenschaft im All häufen sich. In unserem Schwerpunkt werden wir einige von ihnen vorstellen. Ein weiteres Thema in der Sendung führt uns dann wieder zurück auf die Erde. Und zwar direkt nach Schleswig-Holstein. Dort graben Archäologen nach neuen Funden, die uns mehr über das Leben der Menschen in der Eiszeit verraten können. Und dabei waren sie erfolgreich. Außerdem wird es heute um Bakterien im Darm gehen. Bakterien, die eigentlich ja positiv und wichtig für unsere Gesundheit sind, aber in manchen Fällen auch zu Krebs führen können, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. So ungern man es sich auch vorstellt, in unserem Darm befinden sich Millionen von Bakterien. Sehr viele von ihnen haben extrem positive Eigenschaften. Sie beugen Krankheiten vor, verhindern Übergewicht, können sogar unser Gemüt bestimmen. Darmbakterien können aber in manchen Fällen auch unserem Körper schaden und sogar zu Darmkrebs führen, wie Forscher in Dresden jetzt herausgefunden haben. Dazu mehr von Annette Eversberg.
Der Darm gehört zu den wichtigsten Organen des Körpers und sein Ausmaß ist beträchtlich. Er ist fast 8 Meter lang und seine Oberfläche beträgt rund 32 Quadratmeter. Für Wissenschaftler wie Sebastian Zeisig vom DFG Forschungszentrum für regenerative Therapien des Universitätsklinikums Dresden ist die Erforschung der vielfältigen Prozesse des Darms von besonderer Bedeutung.
Das Faszinierende am Darm ist, dass der Darm eine einzige Zellschicht hat, die eine unheimlich dichte Darmflora, also viele, viele Bakterien, auch Viren, auch Pilze trennt von dem Körpergewebe, was komplett oder annähernd komplett steril ist. Das heißt, vieles hängt eben von dieser Schicht ab. Wir wissen, dass die Bakterien eine sehr positive Rolle im Darm spielen können, aber auch sehr negative Rollen. Und es ist eben wichtig, dass dieser Prozess, also dieser Austausch zwischen dem Darmlumen sozusagen, wo die Bakterien leben, und dem Körpergewebe, einfach gut reguliert ist, dieser Übergang.
Zu einer gesunden Regulierung des Darms gehört auch, dass sich die Oberfläche des Darms ständig erneuert. Ein Prozess, der sogar lebenswichtig ist. Das geschieht mit Hilfe ganz bestimmter Zellen, sagt Sebastian Zeisig.
Der Darm hat Stammzellen, die so in der Tiefe von so Einstülpungen innerhalb des Darmes liegen und die teilen sich sehr, sehr schnell und führen dazu, dass der Darm sich alle 3 bis 5 Tage komplett erneuert.
Während andere Zellen verschwinden und neu entstehen, bleiben die Stammzellen des Darms ein Leben lang erhalten, wenn sie nicht durch fremde Einflüsse zerstört werden, durch eine Chemotherapie zum Beispiel. Das bedeutet, der Darm kann sich nicht wie bei einem gesunden Menschen ständig erneuern. Dieses radikale Beispiel zeigt, bei einem kranken Darm können die Bakterien, die eigentlich zur normalen Darmflora gehören, zu Angreifern werden und unter Umständen auch Krebs erzeugen. Der Biologe Kenneth Peuker hat an der TU Dresden im Rahmen einer Studie die Rolle von Darmbakterien untersucht.
Ganz allgemein muss man sagen, dass das eine sehr große Durchmischung von verschiedenen Arten von Bakterien sind. Man muss wirklich sagen, dass das keine spezifischen Bakterien sind, die auf einmal dazu führen, dass bestimmte Krankheiten im Darm entstehen, sondern die Bakterien per se sind erstmal so vorhanden und die sind notwendig für das Verdauungssystem.
Bisher nahm man an, dass Darmkrebs ausschließlich durch Mutationen entsteht, wie sie in den Stammzellen vorkommen können. Solche Mutationen führen dazu, dass Zellen unkontrolliert wachsen. Das macht sie so gefährlich. Durch Mutationen bilden sich letztendlich auch Polypen. Die können zunächst gutartig sein. Aber, sagt Kenneth Peuker,
wenn so eine Stammzelle eine von diesen genetischen Veränderungen hat und schneller wächst, kann es auch dazu führen, dass sie dann über die Zeit hinweg weitere genetische Veränderungen bekommt, weil sie sozusagen schon prädisponiert ist. Und über die Zeit, durch andere äußere Einflüsse, zum Beispiel über die Bakterien, über die Nahrung, kann es dann dazu führen, dass aus einer gutartigen Polypen ein bösartiges Karzinom entsteht.
Die Dresdner Wissenschaftler haben sich bei ihren Forschungen auf Bakterien konzentriert und herausgefunden, dass sie in den Tumor eindringen können. Dabei hinterlassen sie ihre Spuren, erläutert Sebastian Zeisig.
In dem konkreten Fall, den wir hier untersucht haben, wird letztendlich ein körpereigenes Enzym aktiviert über die Erkennung von Bakterien im Tumorgewebe, was dann seinerseits sozusagen wieder die Tumorentstehung oder das Tumor Wachstum unterstützt und verstärkt.
Damit haben die Wissenschaftler belegt, dass die Entstehung von Darmkrebs komplexer ist als bisher angenommen.
Inzwischen wissen wir eben, dass es in der Deckschicht des Darmes, aus der diese Tumoren entstehen, eben auch durchaus Signalwege gibt, die man auf andere Weise anstoßen kann, durch Ernährung, durch Darmbakterien, die einen zusätzlichen Effekt dort bringen in der Tumorentstehung.
Durch ganz normale Darmbakterien entsteht eine Art Entzündung in den Zellen, das macht sie zu Angreifern. Um welche Bakterien es sich dabei handelt, wird noch genauer untersucht. Aber es gilt auch hier, was man schon vorher wusste, die Lebensweise spielt eine wichtige Rolle.
Da gibt es inzwischen ganz spannende Daten, die zeigen, dass wenn man sich sozusagen hochkalorisch ernährt, und das sind Daten, die primär aus dem Tiermodell stammen, und insbesondere sich sehr fettreich ernährt, das offensichtlich einen Einfluss auf die Teilungsrate dieser Stammzellen hat. Und tatsächlich sozusagen, was man beobachtet, ist, dass Menschen mit einer Fettleibigkeit, mit einer Adipositas ein deutlich erhöhtes Darmkrebsrisiko beispielsweise haben. Und das scheint auf Mechanismen zu basieren, die dazu führen, dass beispielsweise Stammzellen sich schneller teilen.
Eine gesunde Ernährung kann also viel mehr als bisher angenommen. Auch Bewegung spielt eine Rolle, weil sie Fettleibigkeit verhindern und eine bessere Darmtätigkeit fördern kann. Das alles kann letztlich auch darüber entscheiden, welche Rolle Darmbakterien spielen können. Die neuen Erkenntnisse eröffnen aber auch die Möglichkeit für neue Therapien. Zwar ist dies vorerst noch Zukunftsmusik, aber wohin der Weg führen kann, wissen der Leiter der Dresdner DFG-Forschungsgruppe Sebastian Zeisig und seine Kollegen bereits. Und da sehen sie Chancen, die ohnehin schon für die Ernährung positiven Probiotika noch weiter zu verbessern.
Es gibt ja tatsächlich Probiotika in der tagtäglichen Anwendung. Die kann man im Supermarkt sozusagen in Form von Joghurt kaufen. Und jetzt haben wir Signalwege identifiziert, die dort zentral am Tumorwachstum beteiligt sind. Und wir glauben, dass man die durchaus, indem man diese Probiotika verändert, auch ganz gezielt hemmen kann. Möglicherweise sozusagen in 20, 25 Jahren von heute einen Joghurt im Supermarkt kauft, der ganz gezielt sozusagen die Entstehung von Darmkrebs primär verhindert.
Bakterien, die Darmkrebs fördern können. Annette Eversberg berichtete. Die Musik, die Sie hören, ist von Sarah und Julian. Die CD heißt Birthmakers. Stretch out your sensors in the sky. You're a mayfly. Feel alive, feel alive, feel alive. Take a nice flight. This is energy in motion. This is dreaming. Bislang ist die Aufteilung ganz klar. Hühner werden grundsätzlich auf Hochleistung und immer nur für einen bestimmten Zweck gezüchtet. Entweder zur Eier- oder zur Fleischproduktion. Diejenigen Tiere, die besonders viele Eier legen, müssen also nicht viel Fleisch ansetzen, weil diese Zucht nicht in der Pfanne oder im Kochtopf landen, sondern einfach nur Eier legen soll. Darum haben die männlichen dieser Tiere auch überhaupt keinen Nutzen. Die legen nämlich bekanntlich keine Eier. Sie setzen aber auch nicht so viel Fleisch an, dass man sie in einer anderen Zucht einsetzen könnte. Und damit gelten die männlichen, frisch aus dem Ei geschlüpften Küken in der Legehennenindustrie im Grunde als Abfall. Sie werden getötet und weggeworfen. Wissenschaftler wollen das aber ändern. Wir berichteten bereits darüber. Auch Carmen Wojcik hat sich eine Lösung angesehen, die sich Forscher an der Tierärztlichen Hochschule Hannover einfallen lassen haben. Das Zweinutzungshuhn.
Soweit das Auge reicht, überall gackern, wie man hören kann, laufen und flattern dutzende schneeweiße Hühner herum. Einige picken hier schon an meinem Gummistiefel und scharren mit den Füßen im Stroh. Und mittendrin im Getümmel ist der Wissenschaftler Christian Syrie von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Was ist denn das Besondere an diesem Huhn? Ist das eine besondere Rasse? Oder?
Ja, dies ist ein Versuch, wo wir das Zweinutzungshuhn prüfen wollen. Sie wissen vielleicht, dass bei Legehühnern der Bruder nicht verwertbar ist zum Eierlegen, weil er keine Eier legen kann und deswegen wird er getötet. Sie sollten wissen, dass in Deutschland etwa 40 Millionen männliche Küken jedes Jahr getötet werden, weil sie vom Körpervolumen her auch als Brathuhn nicht interessant sind. Und damit soll Schluss sein. Und man hat sich überlegt, man könnte ja einen Huhn entwickeln, das sowohl für Fleisch als auch für Ei geeignet ist. Und die Herde, die Sie hier sehen, ist eine Versuchsherde, die eben genau diesen Weg gehen soll. Und wir haben den Auftrag herauszufinden, ob dieser Weg möglich ist und was alles dazu beitragen kann, dass es ein erfolgreicher Weg wird.
Der Agrarwissenschaftler schlendert jetzt durch den Hühnerstall hier auf dem Lehr- und Forschungsgut Rute und schaut sich die Tiere ganz genau an.
Ja. Wie geht's euch? Ich fange diese Atmosphäre auf. Ich möchte wissen, ob es den Hühnern gut geht. Ich höre die Hühner, die reden miteinander, völlig entspannt. Das ist für mich ein sehr gutes Zeichen. Und dann werfe ich einen Blick über die Tiere, ob das Gefieder sauber ist, ob sie aktiv sind. Ich nehme jetzt einfach mal einen Huhn auf den Arm. Dann gucke ich mir das schon etwas genauer an. Das Auge ist für mich ein wichtiges Merkmal. Wie ist die Stallluft eigentlich? Ist viel Staub in der Luft oder sind vielleicht sogar Schadgase in der Luft? Das kann ich im Grunde schon am Auge ablesen.
Genau, das Auge ist hellbraun und ganz klar.
Ja, wunderschön. Ich drehe die Hände jetzt mal auf den Rücken. Das mag sie nicht so ganz gerne.
Da müssen sie auch ganz schön kräftig an den Füßen festhalten.
Aber das mache ich deshalb, damit ich einmal die Brust kontrollieren kann. Die Federn an der Brust sollten sauber und trocken sein. Ein gepflegter, schöner roter Kamm, ein sauberer Schnabel, die Nasenlöcher sind sauber.
Ach, jetzt ist es runter wieder. Also die Wissenschaftler wollen hier heute erstmal wissen, wie gesund und zufrieden das Zweinutzungshuhn ist. Die Tiere haben viel Platz, es ist hell, viel Tageslicht scheint hier durch große Fenster in den Hühnerstall. Und es gibt auch Beschäftigungsmöglichkeiten. Hier sehe ich zum Beispiel so ein Heunetz.
Ja, das ist Luzerneheu und die Hennen picken sehr gerne damit. Wir streuen beispielsweise auch jeden Tag ein paar Weizenkörner hier in das Stroh, damit die Hühner arbeiten müssen. Das trainiert die Muskulatur und es macht sie glücklich.
Und ein glückliches Huhn legt viele Eier.
Das ist so. Das hoffen wir zumindest. So, dann zeige ich Ihnen mal, wo im Endeffekt das für uns auch Wichtige ankommt, nämlich die Eier.
Hühner, macht mal Platz. Die lassen mich hier gar nicht mehr weg. Ups. Die Hühner so ein bisschen zur Seite schubsen, den Weg frei machen.
Wir prüfen hier einmal nicht nur, wie viel Futter wir brauchen, um ein Ei zu erzeugen, beziehungsweise wie viel Kilogramm Ei, sondern wir prüfen auch, wie die Gewichtsverteilung der Eier ist. Wir prüfen im Grunde Input zu Output. Wir messen den Gewichtsverlauf der Hennen, wir messen den Futterbedarf der Hennen, den Wasserbedarf der Hennen, die klimatischen Ansprüche. All das gehört zu den wissenschaftlichen Untersuchungen dazu.
So, jetzt sind wir in einem anderen Raum.
Das ist die gleiche Herde.
Hier ist es ein bisschen eng und hier sind auch wieder ganz viele Hühner.
Hier auf den Sitzstangen, hier hinter uns ist schon das Nest. Da sitzt sogar noch eine Henne drin. Ja, schauen Sie mal da, sehen Sie die? So, und Sie sehen auch, dass das Nest, dass der Boden nicht ganz gerade ist, der ist ein bisschen schräg.
Wenn ich jetzt hier so durchgucke,
sehen Sie nur Fransen, eine Gardine.
Da rollt das Ei durch und dann...
Und dann rollt es hinten auf dieses Band.
So, hier protestiert
eins. Und das, was Sie jetzt hören, das ist das Signal, ich habe noch ein Ei gelegt.
Ich sehe das Ei auch, da liegt es.
Jetzt sitzt sie noch. In dem Moment, wo sie aufsteht, wird dieses Ei durch die Gardine rollen, durch diese Fransengardine und ist geschützt auf der Eierbahn.
Gut, dann gucken wir mal, wo das jetzt auf dem Förderband landet.
Genau, gehen wir mal rum.
Die Eier rollen das Förderband entlang, verschwinden hier in so einer Luke. Wir müssen also einmal durch die Tür. Die Wissenschaftler hier wollen ja wissen, wie viele Eier legen diese Hühner? Wie groß sind die Eier? Was wiegen sie? Es geht natürlich auch um einen wirtschaftlichen Aspekt.
Hier haben wir eine vollautomatische Waage. Sehen Sie, dass wir die Eier in den Waagschalen immer weitergesetzt werden. Und dann kommen wir eben zu diesen Gewichtsklassen hier.
Hier sehe ich auch so einen großen Tisch. Da steht XL, L, M und S. Genau. Und je nachdem, wie diese Maschine sortiert, landen dann die Eier je nach Größe eben in diese verschiedenen Kammern. XL, L, M und S. Was wiegt denn jetzt so ein Ei?
Ich sage mal 50 Gramm bis 70 Gramm hier bei diesen Eiern. Schwerpunkt ist aber eindeutig im Moment die Größe S und die Größe M. Im Wettbewerb würde diese Henne also gegenüber einer hochleistenden Genetik nicht existieren können. Aber es ist auch ein anderes Essgefühl, wenn man weiß, dass es diesen Hühnern gut geht und dass sie nicht unter diesem Leistungsdruck stehen. Aber nochmal, sie müssen natürlich dann auch bereit sein, ungefähr 2/3 mehr zu bezahlen.
Okay, also direkt hier am Lehr- und Forschungsgut in Rute. Da kann man die Eier kaufen und selber testen.
Über das Zweinutzungshuhn berichtete Carmen Wojcik. Ob in der modernen Medizin, der Biologie, der Physik oder der Materialforschung. Viele Erkenntnisse und Entwicklungen konnten erst durch die Forschung im Weltraum entstehen. Dazu kommt natürlich das gewonnene Wissen über Sterne, Planeten, Milchstraßen und Meteoriten. Und trotzdem, dass es immer mehr Forschung im All gibt, halten nicht alle Menschen für gleich sinnvoll. Erik Kürmann hat sich auf der Straße umgehört.
Ich finde, wir müssen uns ein Bild machen von der uns umgebenden Welt. Und dazu gehört natürlich das Universum als Ganzes.
Ja, also was mich wirklich wundert, wenn ich lese, dass es tatsächlich Leute gibt, die bereits jetzt bereit sind, für sehr viel Geld sich in ein Raumschiff zu begeben und nicht wiederzukommen, zum Beispiel zum Mars.
Sicherlich zukunftsweisend. Aber die Frage ist immer, wie viel Geld man für sowas bereitstellt. Weil bis verwertbare Ergebnisse da sind für die Industrie, für die Wissenschaft, das dauert eben halt tierisch lange. Und ich denke, da sollte man eine Relation finden zwischen dem Aufwand und dem Ertrag.
Dass der Ertrag der Forschung im Weltraum den Aufwand rechtfertigt, davon sind zumindest Wissenschaftler überzeugt. Immer wieder gibt es neue Ideen und Pläne für Untersuchungen im All. Einige davon wollen wir heute in unserem Schwerpunkt vorstellen. Zum Beispiel Pläne für neue Untersuchungen, die auf der ISS, der Internationalen Raumstation, stattfinden sollen. Dort haben Astronauten schon ganz unterschiedliche Dinge erforscht, um mehr über den Weltraum zu erfahren. Oft ging es dabei um Experimente in der Schwerelosigkeit. Aber diesmal planen Wissenschaftler etwas ganz anderes. Nicht nur mit Satelliten, wie sie in dieser Woche ins All geschossen wurden, soll die Erde, also unser eigener Planet, aus der Ferne erforscht werden, sondern in Zukunft auch von der ISS aus. Und zwar mit CATS. Volker Mrazek mit Einzelheiten.
CATS. Bei diesem Wort denken viele gleich an das populäre Musical, das ganz gewiss nicht im Weltraum aufgeführt wird. Und doch gibt es CATS auch da oben, 420 Kilometer über der Erde, an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Dort läuft seit kurzem ein Messgerät mit demselben Namen.
CATS ist ein Laserinstrument, das wir gebaut und auf die ISS gebracht haben. Es ist spektakulär, dass unser Labor damit Starthilfe für Erdbeobachtungsprojekte auf der Raumstation leistet. It fell in our lap to
jumpstart Earth science applications from the space station. Matthew McGill vom Goddard Raumfahrtzentrum der NASA in Greenbelt in den USA. Als erstes derartiges System sondiert McGills Laser von der Raumstation aus Wolken und Schwebstaub in der Atmosphäre. Die Daten sind von Nutzen für die Klimaforschung.
Von Anfang an ist auf der ISS alles Mögliche erforscht worden. Diese ganzen Schwerelosigkeitsexperimente. Da wurden Bakterien gezüchtet, es gab Versuche mit Mäusen und Pflanzen und dergleichen. Aber das war alles innen. Instrumente zum Rausschauen gab es nicht. CATS ebnet jetzt den Weg für eine ganze Reihe solcher Geräte für die Erdbeobachtung.
Der Schub kam zunächst gar nicht aus der Wissenschaft, sondern von Politikern in Washington, wie der Atmosphärenforscher berichtet.
Der Kongress hat zur NASA gesagt, die Station wurde mit Steuergeldern gebaut, also nutzt sie auch sinnvoll. Die NASA war am Anfang vollkommen mit dem Ausbau der Raumstation beschäftigt und mit den Space Shuttles für ihre Versorgung. Da machte man sich noch keine Gedanken über Instrumente an Bord. Das hat eine Weile gedauert.
Jetzt aber geht es richtig los. Die ISS wendet sich der Erde zu. Neben CATS ist bereits ein zweites NASA-Instrument auf der Station. RapidSCAT, ein Radargerät. Es misst Windgeschwindigkeiten über dem Ozean und unterstützt so zum Beispiel die Vorhersage von Wirbelstürmen. Noch in diesem Jahr soll auch ein neues Spektrometer folgen. Es wird Ozon und andere Spurengase im Blick haben. Und selbst die nächste Version ihres Kohlenstoffobservatoriums OCO will die NASA nicht auf einen Satelliten packen, sondern in die Raumstation. Von dort soll das Gerät dann die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid messen. Und das ist noch nicht alles.
Wir entwickeln gerade ein Gerät namens GEDI. Es ist ein Laser, mit dem man verfolgen kann, wie Wälder Kohlenstoff umsetzen. Und ergänzend dazu Ekostress, einen Sensor, der uns sagt, wie viel Wasser Pflanzen aufnehmen und abgeben. Auch das sind geplante NASA-Missionen.
Hinzu kommen auch noch Erdbeobachtungsprojekte anderer Länder. Eines der Geräte dafür wurde im DLR entwickelt, im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es heißt, dieses ist ein Hyperspektrometer und soll spätestens 2018 auf die ISS gebracht werden. Technikvorstand Hans-Jörg Dittus.
Es ist ein optischer Sensor, der aber in verschiedenen Bändern misst, deswegen hyperspektral, also in vielen Kanälen. Das ist eine relativ komplexe Geschichte, die man da aufbaut. Und das wollen wir jetzt halt von der Raumstation aus machen.
Die ISS als Außenposten zu nutzen, hat praktische Vorteile. So kann man zum Beispiel den vorhandenen Shuttle-Service für seine Gerätschaften buchen.
Wir haben regelmäßige Flüge, alle Vierteljahre fliegen Astronauten dahin. Wir haben zwischendrin jede Menge Versorgungsflüge, sodass wir also eigentlich einen relativ einfachen Zugang haben. Das Gewicht spielt keine Rolle, auch der Leistungsverbrauch der Geräte in der Regel nicht. Denn die haben da oben so unendlich viel an Leistungsmöglichkeiten, sodass man also relativ große Geräte dahin befördern kann. Und man braucht eben nicht unbedingt einen Satelliten drumherum bauen.
Auch die erdnähere Umlaufbahn spart Kosten. Die Raumstation fliegt rund 200 Kilometer tiefer als die niedrigsten Satelliten. Aus dieser Höhe sehen Laser- und Radargeräte schärfer. Deshalb müssen ihre Betreiber nicht unbedingt auf die teuersten Modelle zurückgreifen. Ein Aussichtsplatz auf der ISS hat aber auch Nachteile. Viele Erdbeobachtungssatelliten fliegen über beide Pole und decken nach und nach den ganzen Globus ab. Die Raumstation dagegen pendelt bloß zwischen 50 Grad Nord und Süd hin und her. Sensoren auf der ISS sehen also nicht in hohe Breiten. Für NASA-Experte McGill ist das aber verschmerzbar.
If my goal was to look at polar clouds or
Wenn ich vorhabe, mir polare Wolken oder das Eis der Antarktis anzuschauen, dann muss ich sagen, dafür fliegt die Raumstation nicht hoch genug. Aber sie deckt fast die gesamte bewohnte Landfläche der Erde ab. Und das sind ja die Gebiete, die uns interessieren, wenn wir zum Beispiel Luftschadstoffe oder Vulkanausbrüche aus dem All beobachten wollen.
Am Ende könnten CATS, DESIS und all die anderen Erdbeobachtungsprojekte der ISS sogar eine neue Daseinsberechtigung geben. Vielleicht wird die Raumstation bald zu einem kostensparenden und unverzichtbaren Baustein bei der Überwachung kritischer Umweltveränderungen auf der Erde.
Volker Mrasek über die geplanten Untersuchungen der Erde von der ISS aus. Neue wissenschaftliche Untersuchungen soll es auch auf dem Mond geben. Dorthin wird darum in 2 Jahren eine chinesische Rakete fliegen. Und die Universität Kiel fliegt mit. Gut, natürlich nicht die ganze Universität, sondern vielmehr ein dort entwickeltes neues Instrument für die Forschung. Ein Strahlenmessgerät, an dem in Kiel im Moment noch gebaut wird. Scheinbar haben sich die Wissenschaftler aus Kiel mittlerweile in der Erforschung der Weltraumstrahlung einen besonderen Namen gemacht. Ihre Messinstrumente waren auch schon bei Missionen der NASA und der ESA im Einsatz. Die bevorstehende Mondmission ist aber für die Wissenschaftler eine besondere Herausforderung. Denn sie soll auf der Rückseite des Mondes stattfinden. Also auf der Seite, wo noch nie Menschen gelandet sind. Andrea Ring hat die Kieler Forscher getroffen.
Das war chinesisch und heißt, wir fliegen zum Mond. Wenn er seine Promotion an der Uni Kiel beendet hat, wird Cha Yu das Projekt leiten.
Ich bin Jia Yu und ich arbeite hier seit 2013, so das ist schon 3 Jahre. Das ist eine ganz gute Gelegenheit für China, die Rover testen.
Zusammen mit dem Rover wollen die Chinesen deutsche Technologie auf den Mond schießen. Ein spezielles Strahlenmessgerät, das die Kieler Wissenschaftler extra für die chinesische Mondmission Chang'e 4 entwickeln. Ziel ist es, mit diesem Gerät herauszufinden, welcher Strahlung Astronauten bei einer bemannten Mondmission ausgesetzt sein können, erklärt Professor Robert Wimmer-Schweingruber von der Abteilung Extraterrestrische Physik.
Für uns ist das natürlich auch das erste Mal auf dem Mond und wir wollen jetzt eben messen, wie viel kriegen die am Mondmorgen und am Mondabend und während des Mondtages und während der Mondnacht.
Wobei ja ein Tag und eine Nacht auf dem Mond jeweils gut 14 Erdentage dauern. Robert Wimmer und sein Team haben Erfahrung in Sachen Strahlung auf Himmelskörpern. Ein Strahlendetektor aus Kiel sendet seit 4 Jahren Daten vom Mars. Über den aktuellen Auftrag aus China freuen sich die Kieler Wissenschaftler, auch wenn die Entwicklung des neuen Strahlungsdetektors für die Mondmission nicht so aufwendig sein kann wie bei dem für den Mars.
Das wird einfacher, wesentlich einfacher, weil wir einfach die Zeit nicht haben, etwas so Kompliziertes zu bauen wie das, was jetzt auf dem Mars rumfährt. Das ist eine Ansammlung von einzelnen Detektoren. Die Detektoren sind alle gleich und wir messen dann, wie tief die Strahlung da eindringt und wie viel der Energie in einem einzelnen Detektor deponiert wird.
Aus den gemessenen Daten kann der Physiker Rückschlüsse ziehen.
Was war das für Strahlung und wie schädlich ist die für den Menschen, aber auch für die Elektronik?
Besonders wichtig beim Bau der Strahlungsdetektoren für die Mondmission, so der Elektronikingenieur Björn Schuster, es müssen strahlenfeste Bauteile verwendet werden.
Ja, die sind einfach robuster gebaut, ja.
Das Material der Detektoren steht fest.
Silizium.
Ein ganz normales Material für Strahlungsmessgeräte. Damit ein Detektor die starke Strahlendosis auf dem Mond aushält, wird er nur auf eine spezielle Weise gebaut, erklärt Ingenieur Schuster. Um die 8 übereinander angeordneten Detektoren herum konstruiert Mechanikingenieur Lars Seimetz dann das Gehäuse für den ganzen Strahlungsdetektor. Vor allem beim rasanten Start der Rakete soll es die elektronischen Bauteile gut schützen. Vor jedem Griff muss alles ganz genau unter den deutschen und chinesischen Kollegen geklärt sein, sagt Ingenieur Seimetz. Wenn die Pekinger Kollegen sagen,
du darfst nur 2 Kilogramm schwer werden, dann weiß ich zum Beispiel schon mal ganz platt gesprochen, dass ich mein Instrument nicht aus Stahl bauen kann. Also muss ich mir andere Werkstoffe aussuchen.
Schon geordert sind zum Beispiel,
ganz ehrlich, Aluminiumplatten. Also Höhe, Breite, Länge, Gewicht, das wissen wir schon.
Auf die konkrete Frage danach muss auch Ingenieur Seimetz lachen.
Jetzt haben Sie mich. Ich glaube, was ich da gebaut habe, hat ungefähr die Grundfläche einer CD, ungefähr die Höhe einer Zigarettenschachtel.
Am Bildschirm, wo er seine Konstruktion entwickelt, ist es genau abzulesen.
Diese gelben Würfel, die Sie hier sehen, das ist das Volumen. 150 mal 150 mal 60 mm. Und wenn ich jetzt einfach mal digital den Deckel ausblende, dann kann man da so ein bisschen reingucken und dann sieht man hier den Turm, den Stapel, diese grünlichen Elemente, die Sie hier sehen können, alle schön übereinander gereiht. Das ist das eigentliche Teleskop, durch die geladenen Teilchen, also die Strahlung, dann eventuell durchgeht.
Das ist zum einen die primäre kosmische Strahlung und zum anderen eine sekundäre Strahlung, die aus der Wechselwirkung der kosmischen Strahlen mit dem Mondboden entsteht, erklärt Robert Wimmer.
Ganz neu als Novum werden wir auch sogenannte thermische Neutronen messen können. Ja, thermische Neutronen, das sind Neutronen, die entstehen im Mondboden und wechselwirken im Mondboden mit Wasser oder Wasserstoff und verlieren dabei Energie. Klingt furchtbar kompliziert, sind einfach ganz langsame Neutronen.
Im Nebeneffekt können die Kieler damit auch den Wassergehalt des Bodens unter der Landeeinheit nachweisen.
Also wir wissen, dass es Wasser gibt auf dem Mond, es ist nicht sehr viel. Um die 2% Gewichtsprozent im Mondboden ist Wasser. Für uns ist das Wasser da einfach wichtig, weil es die Neutronen moderiert, wie man sagt, also deren Energie ändert. Und damit können wir dann eben Dosimetrie betreiben. Dosimetrie, das ist die Messung von Strahlung.
Sie können eben nicht nur die Strahlenbelastung messen, erklärt Dosimetrie-Experte Sönke Burmeister, sondern auch die verschiedenen Arten der Strahlung exakt unterscheiden.
Wir können also tatsächlich sagen, das war jetzt Gammastrahlung, das waren Protonen, das waren Eisenionen. Also wir haben in der kosmischen Strahlung ja voll ionisiertes Eisen. Und wenn so ein Eisenkern durch den Körper geht, da kann man sich schon vorstellen, dass das einen gewissen Strahlenschaden macht.
Das chinesische Raumschiff soll den Lander schon Ende 2018 auf dem Mond absetzen, erklärt Professor Wimmer.
Auf dem Lander ist der Rover und der fährt dann über eine kleine Brücke runter auf den Mond und soll dann den Mond erkunden, die nähere Umgebung auf dem Mond.
Auf der noch vollkommen unerforschten Rückseite des Mondes. Nicht nur die Landung ist da die besondere technologische Herausforderung.
Auch um die Daten zurückzukriegen, braucht es einen Orbiter, der vom Lander auf der Rückseite des Mondes die Daten empfängt und dann zur Erde zurückschickt.
Von der Umlaufbahn um den Mond aus wird diese Sonde Daten des von Kieler Forschern entwickelten sogenannten LND schicken, sagt Robert Wimmer stolz.
Lander Neutron Dosimetry. Weil wir auf dem Lander sind, auch Neutronen messen und vor allem Dosimetrie betreiben.
Andrea Ring über die Entwicklung aus Kiel für die nächste Mondmission. On our way down, we see the scenes passing by at high speed. And everyone asks, where do we go? Nobody knows that the way is to go. Maybe this is the very last sunrise. This could be the last blue sky. Elephants grow throughout their entire lives.
percent of the ocean are unexplored. 7 billion people now and then look pretty bored. We won't leave our lives alive, so better live than just survive. Oh, elephants grow throughout their entire lifetime.
Neue Ideen und Pläne für die Forschung im Weltraum sind das eine, das andere, sie auch umsetzen zu können. Weltraumforschung ist nämlich immer extrem teuer. Und das gilt gerade für die Forschung, für die eine bemannte Raumfahrt nötig ist. Aber könnte es Untersuchungen wie zum Beispiel die auf der ISS auch unbemannt geben? Das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, hat Mitte dieses Monats das Institut für Robotik und Mechatronik eröffnet, wo genau so etwas untersucht werden soll. Inwieweit können Roboter in der Zukunft Stück für Stück die Rolle von Astronauten übernehmen? Ich habe mit Aline Albuscheffer, dem Leiter des Instituts, darüber gesprochen. Weltraumroboter. Inwiefern kann und wird es in Zukunft die überhaupt geben?
Die wird es mit Sicherheit geben. Die gibt es mittlerweile ja auch schon. Also Sie brauchen sich nicht jedes Mal nur einen sogenannten humanoiden Roboter vorstellen, also einen Roboter mit Beinen und Armen und Kopf und Händen, sondern ein Roboter kann auch ein Rover sein, also ein autonom fahrendes Auto auf einer Planetenoberfläche.
Wenn man jetzt von einem humanoiden Roboter ausgeht, die wird es auch irgendwann geben?
Ich denke schon. Die NASA hat bereits einen humanoiden Oberkörper auf der Internationalen Raumstation, der allerdings bis jetzt noch nicht allzu viel zum Einsatz kam. In der Internationalen Raumstation ist der Raum natürlich relativ eng und die Astronauten können die meisten Aufgaben selbst verrichten. Allerdings sind wir der festen Überzeugung, dass wenn es jetzt in nächster Zukunft eine bemannte Mission zum Mars geben würde zum Beispiel, dass vorher noch Roboter da sein werden und die Infrastruktur aufbauen werden, sodass Astronauten nicht alles von Grund aus zusammenstellen müssen, sondern sozusagen ein vorbereitetes Habitat schon ankommen.
Wie muss ich mir diese Roboter vorstellen? Also Roboter mit Beinen?
Sicher, wenn Sie Umgebungen nutzen möchten, die für Menschen gebaut sind und die auch noch ganz eng, wie in der Raumfahrt, für Menschen entworfen sind, dann ist das am besten, Sie haben einen Roboter, der ungefähr auch menschliche Ausmaße hat, das heißt durch einen engen Gang passen kann, Treppen hochklettern kann und die Fahrzeuge, die für Menschen entworfen wurden, nutzen kann, die Werkzeuge, die auch für die Astronauten entworfen wurden, greifen und bedienen kann. Und da liegt es natürlich nahe, einen Roboter aufzubauen, der, wie wir das nennen, humanoid aussieht und möglichst gut Arbeiten von Menschen übernehmen kann und auch Anweisungen von den Menschen annehmen kann. Oder sogar, wenn Sie jetzt in noch schwierigerem Gelände kommen möchten, dann vielleicht Vierbeiner oder Sechsbeiner oder sogar Kombinationen von Beinen und Rädern. Das heißt, die Robotik ist sehr vielseitig und wenn man eine spezielle Aufgabe hat, würde man den Roboter auch ganz speziell für diese Aufgabe entwerfen.
Sie arbeiten in Oberpfaffenhofen ja in einem der größten Roboterlabore der Welt. Entwickeln Sie selbst auch solche Roboter für die Forschung im Weltraum?
Ja, der erste Schwerpunkt ist Roboter, die dazu gebaut werden, Satelliten anzufliegen, die kaputt sind, die Reparatur benötigen.
Was muss denn an Robotern, die im All eingesetzt werden, anders sein als an denen auf der Erde?
Es fängt schon mal bei der Auswahl tatsächlich der Materialien an. Zum einen will man Systeme bauen, die möglichst leicht sind, weil einfach die Transportkosten sehr hoch sind. Also man rechnet im erdnahen Orbit mit ungefähr 10.000, 15.000 Dollar pro Kilogramm Gewicht. Insofern macht es natürlich sehr viel aus, wenn ich einen Roboter 10-mal leichter bauen kann als gewöhnliche Industrieroboter. Und das war auch unsere Motivation, Leichtbauroboter zu entwickeln ursprünglich. Natürlich geht es aber auch darum, dass man im Weltall ganz anspruchsvolle Bedingungen hat. Die Temperatur schwankt, dann haben Sie noch die kosmische Strahlung, je nachdem in welchem Orbit und in welcher Höhe man sich befindet, kann die ganz, ganz groß sein und handelsübliche Elektronik würde diese Bedingungen nicht überleben. Das heißt, man bereitet die Technologien vor, man macht Studien, genau in diesem humanoiden Robotikbereich. Allerdings hat man auch Systeme, die schon seit langem auf dem Mars aktiv sind. Die USA hat etliche Rover mit Roboterarmen drauf hingeschickt, um Proben zu sammeln und zu analysieren. Europa, die Europäische Raumfahrtagentur, bereitet auch ein Roversystem, das in einigen Jahren starten sollte. Das heißt, die Robotik ist schon dabei, ferne Welten zu erkunden.
Was ist denn eigentlich der Sinn daran? Also ist das eine Kostenfrage auch oder eine Sicherheitsfrage? Warum macht man sowas?
Um die Sicherheit der Astronauten zu gewährleisten, entstehen sehr hohe Kosten, weil wir müssen immer sicherstellen, dass auch beim Ausfall einzelner Komponenten das ganze System weiterhin sicher funktioniert. Und man möchte auf keinen Fall menschliche Leben gefährden. Wenn man eine Mission robotisch durchführt, sind die Kosten bedeutend niedriger, weil eben allein das Lebenserhaltungssystem einen sehr großen Teil der Kosten ausmacht.
Werden die Roboter jetzt zur Vorbereitung oder auch als Gehilfen im All entwickelt? Oder vielleicht sogar auch ein Ersatz für Astronauten irgendwann?
Ich glaube, es ist beides. Es gibt Aufgaben, die man sehr gut mit Robotern erledigen kann. Und es gibt auch Bereiche, in denen man sich heutzutage noch gar nicht vorstellen kann, mit Menschen zu fliegen. Zum Beispiel im Bereich von Jupiter, da gibt es sehr spannende Monde. Und die Entfernung ist aber so groß und auch die Strahlung dahin so groß, dass man sich auf keinen Fall heutzutage eine bemannte Mission vorstellen kann. Deswegen bleibt hier auch keine andere Lösung, als Roboter hinzuschicken.
Aber wo würden Sie sagen, da hapert es noch, also in der Entwicklung? Da ist Ihre Vision vom Robonauten zum Beispiel noch nicht perfekt umgesetzt, sodass Sie sagen würden, da muss die Wissenschaft noch dringend mehr herausfinden, damit die Robonauten ins All könnten.
Bei der höheren Autonomie, das heißt die Fähigkeit, auch selbstständig Entscheidungen zu treffen, es ist schon schwierig in der Wahrnehmung, das heißt die Bilder, die man typischerweise über Stereokameras bekommt, in der Genauigkeit und der Interpretationsfähigkeit auszuwerten, wie es die Menschen tun, auch nur annähernd genau auszuwerten. Das heißt, die Umgebung wahrzunehmen ist eine große Herausforderung und das selbstständige Planen von Aktionen, auch das Treffen von Entscheidungen, da hapert es immer noch recht stark. Da müssen wir noch einige tun.
Das war Aline Albuscheffer. Er leitet das Institut für Robotik und Mechatronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Die Gegend um Ahrensburg in Schleswig-Holstein gilt als ein deutsches Mekka für Eiszeitforscher. Es ist seit langem einer der bedeutendsten Fundplätze der Eiszeitarchäologie. Schon in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben Forscher dort die Hinterlassenschaften von Menschen aus der Eiszeit entdeckt. Und immer wieder kamen neue Funde dazu. Aber die bei Archäologen dadurch entstandene Goldgräberstimmung wird demnächst beendet sein. Die Deutsche Bahn will ihre Verbindung von Hamburg nach Fehmarn ausbauen. Die Strecke führt leider mitten durch den Eiszeitfundplatz und damit wird ein Teil der Grabungen unmöglich werden. Also drängt die Zeit. Archäologen sind dabei, jetzt so schnell wie möglich nach allem zu suchen, was dort noch an Eiszeitfundstücken im Boden ist. Jens Wellhühner war am Grabungsort.
Das Wasser steht knöchelhoch im Schlick. Archäologen graben sich vorsichtig in die Tiefe vor. Knochen ragen aus der torfigen Erde heraus. Sehr alte Knochen aus der Eiszeit um 10.000 vor Christus. Reste tausender Rentiere. Mit der sogenannten C14-Methode konnten die Forscher ihr Alter bestimmen. Dabei wird gemessen, wie schnell das Kohlenstoffteilchen C14 in den Knochen zerfallen ist. Für Ulf Ickeroth vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein ist die Gegend hier bei Ahrensburg eine einmalige Schatzkammer.
Im Normalfall sind so alte Fundstellen bei uns in der Qualität entweder sehr, sehr tief im Boden, im Nordseebereich, oder aber sie sind von den Gletschern aberodiert worden. Von daher ist es wirklich einzigartig. Man wird nicht viel Vergleichbares finden können.
Nur einen halben Meter unter der Grasnarbe sind die Forscher bereits fündig geworden. Da der Boden so feucht ist, haben sich die uralten Knochen hervorragend erhalten. Schon in den 1930er Jahren entdeckte das Team um den Archäologen Alfred Rust an dieser Stelle bei Ahrensburg viele hundert Knochen. Heute graben die Forscher nicht nur mit dem Spaten, sondern sie arbeiten sich mit Bohrkernen bis zu 12 Meter tief in den Untergrund, erzählt Archäologe Ingo Clausen.
Wir haben jetzt ein sehr großes Areal abgebohrt durch großkalibrige Bohrung, weisen in jeder Bohrung genau diese Knochen nach, auf jetzt 6.500 Quadratmeter Fläche, sodass wir innerhalb dieses Areals eine Mindestanzahl rauskriegen zwischen 7.000 und 8.000 Tieren, die dort liegen.
Eine riesige Zahl an Rentieren. Diese Tiere waren optimal an Kälte angepasst. Und in der Eiszeit vor über 10.000 Jahren war es in Norddeutschland sehr kalt. Große Eisflächen lagen damals in der Nordsee, also nicht weit entfernt. Und dort, wo heute Deutschland liegt, breitete sich eine weite, offene Fläche aus, ohne Bäume, nur mit Büschen, Moosen und Flechten, ähnlich wie heute im Norden Sibiriens oder in Lappland. Und durch diese Tundra zogen die Rentierherden und ihr Jäger, der Mensch.
Insbesondere ganz am Ende der Eiszeit, also in dieser jüngeren Frühjahrszeit, schlägt man konzentriert zu in Form von Treibjagden auf Rehen.
Rund um die Grabungsstelle bei Ahrensburg lag vor über 10.000 Jahren eine langgezogene Kette kleiner Seen, getrennt von schmalen Landbrücken. Ein natürliches Hindernis und eine Todesfalle für die Rentierherden.
Im Herbst, wo diese Großherden ziehen durch die Landschaft, kommen sie auf dieses lange Hindernis mit dem Wasser und die Tiere werden suchen diese Landbrücken, um dieses Hindernis zu queren. Das sind genau diese Situationen, wo die Menschen auf die Herden warten und zuschlagen.
Dass die Menschen damals Treibjagden auf die Rentiere veranstalteten, sehen die Forscher noch heute an den Knochen. Die Menschen schossen mit Pfeil und Bogen. Als Geschosse dienten ihnen in der Steinzeit rasiermesserscharfe Feuersteinklingen. Metall gab es ja noch nicht. Und die Spuren dieser Feuersteinklingen sind als Kerben noch an den Knochen zu erkennen.
Nun kann sich jeder vorstellen, so ein Knochen kann man im Skelett wieder rekonstruieren, wo er gesessen hat. Sieht dann also die Einschusswinkel, wird von hinten geschossen, wird von der Breitseite geschossen. Das ist also vielfach nachgewiesen, sodass sich ein Bild ergibt, dass das Wild wird an dem Jäger vorbeigetrieben, dass er auf die Flanken und auf den Po schießt. Frontal gibt es keine Einschüsse, also Treibjagd geschehen.
Denn bei Treibjagden schießen die Jäger von hinten auf ihre Beute. Mit detektivischem Spürsinn können die Archäologen also rekonstruieren, was in der Eiszeit bei Ahrensburg geschah. Über 300 Jahre betrieben die Steinzeitjäger hier ihre Treibjagden. 8.000 Tiere erlegten sie in 300 Jahren. Das macht pro Jahr 27 Tiere. Nicht viel. Das belegt, dass die Menschen damals Nomaden waren, die umherzogen und nur ab und zu mal wieder zu den Seen bei Ahrensburg zurückkehrten, um zu jagen. Nach der Jagd schlachteten sie die Tiere gleich an Ort und Stelle aus. Das belegen Steinzeitwerkzeuge, die die Archäologen schon in den 30er Jahren bei Ahrensburg entdeckt haben. Die Eiszeitjäger schnitten und schlugen die Rentierknochen auf, kratzten sogar das Knochenmark heraus.
Also dieses Knochenmark wird gewonnen, zersetzt mit getrockneten Beeren und zersetzt mit Trockenfleisch, ist das eiszeitliche Müsli, wenn man so will, was also alles hat, was wir brauchen zum Überleben, eben auch in kargen Zeiten. Wir kennen das genauso von nordamerikanischen Indianern, genauso dieses Rezept, da nennt man das Pemmikan.
Diese nahrhafte Mischung brachte die Menschen damals wohl auch durch sehr heftige Winter. Um das Jahr 9700 vor Christus hörten die Jagden aber plötzlich auf. Denn auf einmal änderte sich das Klima, und zwar dramatisch. Es wurde wärmer, erklärt Ulf Ickeroth vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein.
Tatsächlich kann man sich das so ein bisschen auch vorstellen, wie diese Phase der Klimaerwärmung, die wir jetzt haben. Innerhalb von wenigen Jahren, Jahrzehnten steigt das weltweite Klima an und zwingt die Wildbeuter der damaligen Zeit, sich komplett umzustellen.
Die Rentiere zogen der Kälte hinterher, nach Norden. Bäume eroberten die Tundra und die Menschen suchten sich neue Beute. Aber die Reste ihrer Rentierjagden liegen noch heute im Boden bei Ahrensburg.
Neue Eiszeitfunde bei Ahrensburg in Schleswig-Holstein. Jens Wellhöhner berichtete darüber.
Yesterday I thought I'd leave this town and go somewhere abroad, willing to go blind as I dreamed about it all the time. Don't you?
Notizen aus der Wissenschaft.
Nicht nur Kleider, sondern auch Stimmen machen Menschen. Die meisten Frauen vermuten hinter tieferen Männerstimmen auch attraktivere Menschen. Die meisten Männer dagegen verbinden mit den gleichen Stimmen dominantere Typen. Das konnten Forscher an der Pennsylvania State University in den USA in einem Experiment nun zeigen. Tatsächlich gäbe es einen Zusammenhang zwischen der Frequenz der Stimme und dem Hormonspiegel der Männer, so die Wissenschaftler. Für ihre Untersuchungen hatten sie die Stimmen von über 400 Frauen und Männern aufgezeichnet und ließen die Probanden darüber urteilen. Tiefe Männerstimmen hatten dabei auf Männer einen einschüchternderen Effekt als einen anziehenden auf Frauen. Bei den Frauenstimmen ließ sich dagegen gar keine Höhe oder Tiefe nachweisen, die von den Probanden und Probandinnen als besonders attraktiv wahrgenommen wurde. Wissenschaftler des Senckenberg-Instituts in Frankfurt haben in der Karibik 8 neue Echsenarten entdeckt. Die Forscher hatten auf der Insel Hispaniola verschiedene Echsenarten genauer untersucht. Wie sich herausstellte, leben die 8 neuen Arten nicht nur in der Karibik, sondern auch in den angrenzenden Gebieten der südlichen und südöstlichen USA, Mexikos und Mittel- und Südamerikas. Auch wenn es Eltern manchmal anders vorkommt, rebellisch sind Jugendliche nicht wirklich. Zumindest waren sie seit der Nachkriegszeit noch nie so wenig rebellisch wie heute. Das ist ein Hauptergebnis der neuen Sinus-Jugendstudie, die Sozialwissenschaftler Anfang der Woche in Berlin vorgestellt haben. Die Untersuchungen der Forscher haben gezeigt, dass Jugendliche heute deutlich andere als rebellische Eigenschaften prägen. Sie seien nach den Ergebnissen der Untersuchung strebsamer, pragmatischer und fast schon überangepasst. Es ist Sehnsucht nach Geborgenheit und Orientierung in einer zunehmend unübersichtlichen Welt, die Teenager eine ungewöhnlich große Nähe zur Elterngeneration suchen lasse, vermuten die Wissenschaftler. Das erkläre, dass die Jugendlichen weniger rebellisch seien. Ein weiteres Ergebnis der Studie sei, dass gerade Teenager sich auffällig für das Thema Flüchtlinge interessieren und viele von ihnen der Zuwanderung sehr tolerant gegenüberstehen.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft. Präsentiert von Henning Cordes.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wer gerne Bier trinkt, weiß es vielleicht. Am vergangenen Wochenende wurde es 500 Jahre alt. Das deutsche Reinheitsgebot des Bieres. Aber woher kommt eigentlich das Bier? Wer hat es erfunden? Vielleicht waren es die Chinesen, vielleicht auch die alten Ägypter. Wissenschaftler sind sich da nicht ganz einig. Aber möglicherweise die noch viel spannendere Frage für die Bierfreunde unter uns: Würde sich das Bier von damals auch heute noch brauen lassen? Forscher am Staatlichen Museum ägyptischer Kunst in München haben das zumindest bei dem altägyptischen Bier getestet. Gebraut wurde dabei ein Bier nach 4000 Jahre alten Hieroglyphenrezepten. Johannes Rostäuscher war dabei.
Bierbrauen nach ägyptischer Art beginnt mit Brotbacken. Was da so klopft, das ist ein Fladenbrot. Roxane Bicker, die Ägyptologin und heute Braumeisterin, bäckt nämlich erstmal, bevor sie braut. Warum denn so umständlich? Ich kann doch gleich Bier brauen, drauf doch nicht erstmal aus diesem ganzen Mehl, Malz, was man da so hat, Brot bereiten.
Naja, schon. Also dadurch, dass das Brot eben noch leicht angebacken wird, das
bekommt außen eine leichte Kruste, bleibt innen drin allerdings noch roh. Hat man dann sowohl die Hefen, die man für die Vergärung braucht, man hat aber auch die Stärke, mit der sich die Hefe dann weiter verbindet. Und damit ist also dieses leicht angebackene Brot der ideale Nährboden für das, was man später dann als Bier haben will.
Wobei die Ägypter noch gar nicht gewusst haben, dass die Hefe zum Bierbrauen brauchen.
Nee, stimmt, das braucht man auch gar nicht zu wissen. Ich habe für diesen Brotteig auch keine zusätzliche Hefe verwendet, sondern ich arbeite rein mit selbst angesetztem Sauerteig. Dieser Sauerteig wird einfach einige Tage stehen lassen und durch die natürlichen Hefen und Bakterien, Pilze, Sporen in der Luft vergärt das auf ganz natürliche Art und Weise und treibt so den Brotteig hoch, aber sorgt eben auch dafür, dass das Bier dann geht.
Und diese hübschen Fladen, ein bisschen kleiner als eine Pizza, kommen jetzt in einen Lehmofen rein, der ist allerdings nicht ägyptisch, sondern bajuwarisch. Brauchen wir doch den bayerischen Einfluss fürs Bier, damit es was wird?
Naja, es liegt ja natürlich nahe bei uns, die Bayern und die Ägypter miteinander zu verbandeln. Und der Lehmbackofen ist zwar nicht altägyptisch, aber von der Art des Backens, von der Backweise, funktioniert er ganz ähnlich, wie man auch im alten Ägypten gebacken hat. Und deswegen ist es eigentlich das Beste, was wir so jetzt an Annäherung hinbekommen.
Jetzt rein in diesen Lehmofen. Zack, lässig reingeworfen.
Die kommen jetzt auch wirklich einfach mit der bloßen Hand, werden die in den Ofen hineingeschmissen. Dann kommt die Ofentür wieder zu.
Was der alte Ägypter auch so gemacht hat.
Damit sich die Hitze im Ofen einfach hält. Wir machen bei uns beim Backofen ja normalerweise auch die Tür wieder zu.
Ich meine es mit der bloßen Hand.
Ja, das natürlich.
Wie lange müssen wir warten?
Eine Viertelstunde ungefähr. Dann sind sie genug angebacken und hoffentlich leicht gebräunt, innen drin noch roh. Da muss man immer ein leichtes Auge drauf haben. Das kann man nicht so genau mit der Zeit angeben. Sie sind fertig, wenn sie fertig sind.
Brett weg. Schieber reinhantieren. Und was meinen Sie, ordentlich angebacken?
Hat eine Kruste, es ist ein bisschen zerbröselt. Wir können sehen, es ist innen drin noch ziemlich weich und genau so soll es sein.
Das Brot muss jetzt gemaischt werden, das heißt gemischt mit dem Wasser. Dient eigentlich dazu, dass die Stärke in Malzzucker aufgespalten wird, der dann später in Alkohol verwandelt wird. Gemeischt wird in einem extra getöpferten Tontopf, könnte man auch eine Balkonpflanze reinstellen. Chefin des Maischens ist Barbara Link, auch Ägyptologin, die promoviert sogar über Bierbrauen im alten Ägypten. Das Brot wird reingebröselt in den Tonkopf und jetzt schickt Barbara Link das Wasser rein. Eieiei, also das wäre jetzt Nilwasser quasi.
Genau, das wäre Nilwasser oder auch aus Brunnenanlagen geschöpft.
Und es gibt jetzt so eine gräulich-bräunliche Brühe.
Genau.
Und sie manschen da so ein bisschen rum.
Gemanscht, also wir setzen jetzt richtig die Maische an.
Maische ansetzen heißt mit den Händen rummanschen.
Genau, und das hat den Vorteil, dass ja unsere Hefezellen, die an der Haut sitzen, noch mit reinkommen. Die Hefe aus der Luft kann jetzt in diesen offenen Bottich, der ideale Nährboden für die Vergärung nachher.
Hauptsache nicht zu hygienisch.
Genau. Jetzt sieht man eben wunderbar, wie das Brot noch dampft. Und durch diese Hitze, die wir jetzt rein haben, fängt es wunderbar an zu gären und zu verkleistern.
Jetzt kommt es schon wieder in ein anderes Gefäß
rein. Genau, von unserem Maischbottich wird es jetzt über einen Korbsieb, das auf einem anderen Bottich liegt, filtriert. Wenn das filtrierte Bier jetzt hier drin ist, bleibt es 3 bis 4 Tage stehen, um die Gärung einzuleiten.
Es filtriert und Sud und Gärung alles auf einmal.
Alles in einem Bottich, genau.
Wir überspringen ja jetzt die 4 Tage
genau.
Und haben hier in einer schönen Flasche mit Schnappverschluss eine toll ausschauende Flüssigkeit, so ein bisschen wie flüssiger Honig.
Das ist eben das Ganze abgefiltert, nachdem es jetzt einige Tage gegärt hat.
Das haben auch wirklich Sie gemacht, das stammt jetzt nicht vom Augustiner.
Nein, das ist wirklich meins, das ist nicht zugekauft worden. Das ist das nach dieser Variante hergestellte Bier.
Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Wir kippen es in leider keine richtigen Maßkrüge, sondern so kleine Schnapsprobiergläser. Prost.
So, zum Wohl. Prost.
Naja, nachdem man sich jetzt an den sauren Brotteig schon gewöhnt hat, schmeckt es eigentlich recht gut.
Mhm. Ja, also es hat eine leichte Essignote vielleicht. Es ist wirklich sehr, sehr säuerlich.
Note, genau.
Es erinnert so ein wenig an Apfelessig, der ja in früherer Zeit...
Ohne Apfelgeschmack. Mit ein bisschen Brot drin und ein bisschen Joghurt.
Mhm. Genau. Mhm. Und in der Hitze des alten Ägypten mit Sicherheit sehr durstlöschend.
Und hat da noch wie viel Prozent? Tatsächlich?
Wir haben wirklich eine Probe ins Labor geschickt, einer Münchner Brauerei. Und die Analyse hat ergeben, die Stammwürze ist 9%, im Vergleich Münchner Hell hat 11 bis 12%, also fast authentisch. Und der Alkoholgehalt beträgt 1,6%, das heißt wirklich ein leichtes Bier.
Ein Dünnbier.
Genau, und vom Typ her wäre es
Berliner Weiße.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Altägyptisches Bier, das war eine Reportage von Johannes Rostäuscher. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Sarah und Julian. Die CD heißt Birthmakers. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.